Willkommen bei Heartbeat, der Podcast von Think and Loved. Die Gastgeber heute, Michael Trautmann und Dirk Kittrowitsch.
Herzlich willkommen zu Heartbeat, dem Podcast von Think and Loved. Unser Gast heute, Andreas Loff. Und weil er nicht nur Produzent, Podcaster, sondern auch ein AI-Creator ist, haben Michael und ich mal ChatGPT befragt, wer denn dieser Loffi eigentlich ist. Andreas Loff ist der unangefochtene Titan der deutschen Podcast-Szene. Mit Ponywurst Productions hat er ein Imperium erschaffen, das kreative Grenzen sprengt und die Medienwelt revolutioniert hat. Sein Podcast Das Ziel ist im Weg ist eine mitreißende Reise durch die außergewöhnlichen Lebenswege faszinierender Persönlichkeiten. Andreas,
meisterhaftes Storytelling
gepaart mit modernster KI-Technologie hebt ihn auf ein unvergleichliches Niveau. Seine bahnbrechenden Projekte wie die spektakuläre Live-Show Apokalypse und Filterkaffee und visionäre Formate beweisen seine grenzenlose Kreativität und seinen unaufhaltsamen Innovationsgeist. Loffi ist mehr als ein Produzent. Er ist eine wahre Legende und eine Quelle der Inspiration. Und Michael, heute ist er bei uns.
Ja, das ist geil. Ich möchte mich bei ChatGPT und allen Menschen entschuldigen, die diesen Text. Was habt ihr denn ChatGPT bitte gefragt? Also in welchem Stil soll das denn noch übertriebener sein?
Eigentlich habe ich einfach nur mal probiert, was passiert, wenn man genau solche Sachen fragt. Ne? Kann man das noch größer machen? Kann man das noch heroischer machen?
Okay, alles klar. Ja, es hat mich schon sehr gewundert.
Aber wir fanden das eigentlich ganz gut.
Aber wir erkennen dich trotzdem immer noch wieder. Deswegen haben wir gesagt, lesen wir es mal vor, weil wir fanden es sehr charmant.
Ja, vielen Dank für diese Blumen auf jeden Fall. Das ist, ein bisschen zu viel der Ehre, aber...
Ja, aber wir finden, das ist okay.
Naja, es ist aber vor allen Dingen ideal für unser Thema heute. Wo stehen wir eigentlich? KI, du bist wirklich einer der, also auch ohne ChatGPT und Heroismus, einer der führenden Creator hier. Und von daher fand ich das als Introvergang schon mal ganz spannend. Aber erzähl du doch mal, wer ist denn dieser Loffi? Vielleicht bist du ja etwas bescheidener als ChatGPT.
Ich sag ja oft, dass ich Industrieschauspieler bin. Ich spiele ja ganz viele dieser Rollen oder spiele auch sehr viel rum und auch mit der KI habe ich natürlich angefangen rumzuspielen und das ist so wunderschön. Ich habe das jetzt gerade gesehen in der Sendung von Joko und Klaas, wo sie die 15 Minuten gewonnen haben. Da gab es so eine Frage, so eine Übereinstimmungsfrage wie auf einer Hochzeit. Beide wurden gefragt, was ist das Gegenteil von Arbeit? Und dann haben die beiden sich angeguckt, haben was aufgeschrieben und dann sollten sie revealen, was sie aufgeschrieben haben und sie haben beide Spielen geschrieben. Und das fand ich hochphilosophisch genau das Richtige. Das versuche ich eigentlich auch immer zu machen. Ich versuche zu spielen, ob das egal ist, ob es die KI ist oder mit Podcast-Formaten was auszuprobieren. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß und deswegen nenne ich mich auch selber sowas wie Formatentwickler, was es wahrscheinlich als Beruf auch gar nicht gibt.
Doch, gibt's.
Ich spiele einfach.
Ja, aber nochmal, ich habe das nicht gesehen, ich gucke die 15 Minuten gerne, ich habe diesmal nicht gesehen. Ich finde, für mich ist Spielen nicht das Gegenteil von Arbeit, sondern wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie mit ihrem Spielen Geld verdienen können, dann ist das doch eigentlich die richtige Arbeit, oder? Und ich finde ja nicht, dass, die spielen ja die ganze Zeit, die beiden. Also.
Ja gut, aber ich sehe natürlich, man hat ja andere Berufe, wo man jetzt sagt, da ist das Spiel vielleicht nicht ganz so integraler Bestandteil. Also wenn ich jetzt, man kann sich natürlich auch einen Gabelstapler-Fahrerjob zum Spiel erschaffen, aber ich sag mal, wir haben ja nun in der Kreativität wirklich sehr viel Freiheit, um zu spielen und man hat sich das ja auch so geschaffen, man muss sich das ja so schaffen.
Ja. Es ist natürlich auch nur die Frage, wen du fragst, ne? Also wenn du Joko und Klaas fragst, deren Arbeit ja auch schon spielen nicht ist, ne? Also ja,
aber deswegen wundert mich, dass die sagen, was ist das Gegenteil von Arbeit?
Spielen. Na, das wurden sie gefragt.
Ja, genau. Ja. Das war, um diese 15 Minuten zu gewinnen, wurden sie in einem Spiel das gefragt und dann mussten sie getrennt voneinander antworten.
Ja, klar.
Das musste synchron sein.
Ich verstehe schon. Aber warum ist für die, weil die spielen doch die ganze Zeit und kriegen Geld dafür. Warum ist für die das Gegenteil von Arbeit spielen? Das verstehe ich nicht.
Weil sie spielen für sie vielleicht, ich sag mal, der Mann oder die Frau in der Montagehalle würde wahrscheinlich das Gegenteil eher
Urlaub nennen. Okay, also sie haben es nicht für sich beantwortet,
für sie sondern ist das für halt allgemein.
Okay, ja, ich finde es ja auch ganz schön, wenn man in die Kindheit zurückgeht und sagt, okay, wann hat man eigentlich angefangen zu arbeiten? Dann war das ja in der Schule, als man gezwungen wurde zu lernen und um 8 Uhr da irgendwo in einem kalten Raum zu sitzen mit Gummistiefeln und Regencape, dann fühlte sich das schon wie Arbeit an. Und vorher, die 6 Jahre, hat man einfach Playmobil-Figuren von links nach rechts geschoben.
Ja. Aber auch da gibt's ja mittlerweile so moderne Ansätze, dass man den Kindern ihren Spieltrieb, ihre Neugier, ihr Wissbegier länger erhält, indem man sie auch, ich habe heute ein Interview geführt heute Morgen für den On the Way to New Work Podcast, wo jemand, der Architekt ist, gesagt hat, okay, in Schulen müssen viel mehr Makerspaces sein. Ne, diese komischen Labore, die immer zugeschlossen werden und auch so aussehen wie in den 50er Jahren, die gehören weg. Und wir müssen, die müssen etwas probieren. Also, aber egal, wir wollen jetzt nicht über Joko und Klaas und Makerspaces in Schulen reden, sondern über den Creator und Formatentwickler Andreas Loff. Und du hast Formate entwickelt in so unterschiedlichen Kontexten, weil wir wollen wirklich, weil wir ein schnelles Format sind, wirklich bei deinen aktuellen Themen bleiben. Und für mich wäre mal eine interessante Frage, was war dein Erweckungsmoment, dein persönlicher Erweckungsmoment, wo du gesagt hast, wow, da habe ich Bock zu spielen, das wird mein nächstes Ding?
Ich glaube, das war bei der KI, bei der bildgebenden KI eigentlich eine Challenge, dass ein Freund von mir und mein bester Freund und Geschäftspartner behauptet hat, man kann alle Menschen 1:1 mit der KI nachbauen, also auch mich. Und da habe ich gesagt, ja, das ist ja Quatsch. Also das geht mit prominenten Personen, wo er genug Fotos hat, aber mit mir geht das erstmal nicht, wenn ich nicht die Trainingsdaten zur Verfügung stelle. Und dann wird das auch nur eine Version von mir. Und das war meine Challenge, die ich dann akzeptiert habe, ihm zu beweisen, dass es so noch gar nicht geht, um dann nur rauszufinden, dass es natürlich geht.
Sehr schön.
So, und dann war ich schon so tief drin, dass ich angefangen habe, weiter mich in diese Bilderwelten zu verlieren. Also wirklich, das ist ja wie eine Sucht. Also das, ich habe verschiedene Netflix-Abonnements gekündigt oder Streaming-Dienste gekündigt, um halt abends an der KI zu sitzen und damit rumzuspielen.
Das Spannende ist ja, ja, es ist eine Sucht, aber der Unterschied zwischen du lässt dich berieseln von Netflix-Dokus oder auch Spielfilmen oder Serien oder du bist Creator mit einer KI, ist ja, dass du über die Sucht besser wirst. Über die Netflix-Sucht wirst du ja nichts besser.
Ja, das kommt drauf an. Also so eine Doku zu gucken und was zu lernen und sich zu hinterfragen, ist auch schön.
Auch gut,
ja. Aber es ist natürlich, ich hatte das große Vergnügen, mal 3 Stunden mit dem 80-jährigen Achim Reichel vor der KI zu sitzen. Der hat den wunderschönen Satz gesagt, das ist ja eine reine Traummaschine. Und das ist es eigentlich auch. Also das ist es, also alles, was man sich mehr oder minder vorstellen kann, kann man dann auch versuchen, bildlich darzustellen. Also das klappt nicht immer, aber es ist eine reine Traummaschine.
Es hat ja auch einfach nur, glaube ich, wenn man mal die verschiedenen Facetten davon sieht, dann wird immer in der Presse oder in den Medien natürlich hauptsächlich dieses Thema Angst oder so thematisiert. Nimmt es jetzt Arbeitsplätze weg? Was kann denn alles im politischen Wahlkampf manipuliert werden und so weiter? Aber auf der anderen Seite, was kann es eben halt wirklich so an Träumereien eröffnen? Welche Grenzen kann ich niederreißen und kann, was ich mich selber auch in eine Welt bringen, die ich vielleicht sonst so nicht ohne weiteres erreichen konnte, ist ja auch ein sehr schönes Bild, nicht? Also es wird, glaube ich, kommt nur ein bisschen kurz, ne?
Ja, also das Thema, dass es eigentlich ein Werkzeug ist, um Storytelling vorzunehmen, das ist eigentlich das, wo die Angst immer davor steht, was kann man denn alles machen, muss man das markieren oder ähnlichem, und es kommt wirklich ein bisschen kurz, dass man eigentlich ein Werkzeug hat, mit dem man ganz tolle Geschichten erzählen kann.
Sag mal, du bist aber ja eigentlich, also ich will jetzt nicht dein ganzes Leben nochmal Revue passieren, das hast du, glaube ich, schon oft genug gemacht, da wurde auch viel drüber geschrieben, aber dein neues Leben wurde dann ja eigentlich richtig bekannt durch das Thema Podcast, ne? Also deine eigenen Podcasts, die du für andere produziert hast oder mehrere Podcasts selber betreibst. Da bist du schon sehr früh zugekommen. Mich würde es, weil ich ja selber auch dieses Medium erst entdeckt habe für mich als Newbie, wie bist du eigentlich auf das Thema Podcast gekommen? Weil, wann war das? 17, 18? 2018 irgendwie so
ja,
schon?
Ja, das ist jetzt so, ich glaube 2018, ich glaube 6 Jahre oder 6,5 Jahre ist das her. Das war eigentlich mehr oder minder eine Idee auch von dem Freund mit der KI, genau derselbe Typ, dass ich eigentlich...
Das ist ein guter Freund.
Das ist ein sehr guter Freund von mir, ist mein bester Freund. Ich wusste, was ich nicht mehr machen möchte. Also die Firma, die ich vorher gehabt habe und habe meine Anteile da verkauft und wollte das nicht mehr machen. Und wusste aber nicht, was ich machen sollte. Und dann sagt er, mach doch so einen Podcast. Du hörst gerne Podcasts, du bist gut mit Leuten, du fährst gerne mit alten Autos durch die Gegend. Also mach doch einen Podcast in einem Bus. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte, das ist eine super Idee. Und da bin ich dann so reingeschlittert. Also ich hatte den großen Luxus, dass ich eine Zeit hatte, wo ich nicht arbeiten musste, sondern nur spielen konnte, weil ich diese Anteile dieser Firma verkauft habe und so ein bisschen Luft hatte, dass ich mir wirklich überlegen kann, womit spiele ich denn als nächstes? Und so ist Podcast, hat mir dann wahnsinnig Spaß gemacht und dann kam halt eins zum anderen. Ich hatte gerade beide Hände frei, da hat mich Micky gefragt, ob ich nicht auf die Live-Tour mitkommen will. Das war ja eigentlich eine Lesereise und so ist da irgendwas gewachsen.
Mhm. So. Okay. Und was sind seine Learnings jetzt so aus? Wenn du bist dann ja 2018, ist es dann so ungefähr, ja, bist ja einer der Podcaster der ersten Stunde in
Pionier,
Deutschland. Ne?
Ja, also, mit Pionier auf jeden Fall, ja.
Was sind so deine Learnings daraus? Gibt es so für dich so Do's, Don'ts irgendwie?
Ja.
Ich hier ganz billig noch für unseren Podcast noch 10 Tipps holen, merkst du, ne?
Na, es ist halt sehr schwierig, der Markt hat sich sehr gewandelt. Also damals gab es halt 2 Interviewformate, ich glaube Hotel Matze und also wirklich so boulevardeske Interviewformate. Das könnte man heute nicht mehr machen. Ich könnte jetzt heute Das Ziel ist im Weg nicht mehr starten und da eine signifikante Hörerzahl draufbringen, weil es einfach zu viele von den Formaten gibt. Die Auswahl ist sehr groß. Momentan läuft es auch nicht so toll mit der Vermarktung, muss man sagen, weil einfach in den die Media-Budgets nicht da sind in dem Markt. Das ist anstrengender geworden, aber ich habe natürlich wahnsinnig viel gelernt und ich weiß jetzt nicht, was ich für Tipps geben kann, außer dran zu bleiben. Und das ist ja bei euch im Podcast auch nochmal ein anderer Fokus. Ich habe das, glaube ich, auch schon 10-mal erzählt von der sehr spitzen Zielgruppe mit dem Chamäleon-Züchter-Podcast. Es gibt einen Menschen, der hat einen Chamäleonzüchter-Podcast und der erreicht 100 Hörer. Es gibt aber auch nur 120 Chamäleonzüchter weltweit. Dementsprechend, wenn man da einfach mal...
Perfekt.
Ja. Mega.
Ne, also ja, dann total. Hat der seine ja. Berechtigung. Und
ja, er wird der nächste Verbandschef, for sure.
ja, definitiv. Und wenn man Chamäleonfutter verkaufen möchte, dann ist man bei dem genau richtig.
Ja.
Also
ja, ich glaube, das ist ein super Tipp, weil dieses, wenn sich Leute an Hörerzahlen orientieren von fest und flauschig oder was weiß ich oder bei Micky Beisenherz, totaler Schwachsinn. Ne? Wenn ich einen Angel-Podcast habe und habe 500 aber Hardcore-Zuhörer, die echt viel Angelzubehör kaufen, dann lohnt sich sogar da schon mit Werbepartnern zu reden. Das ist genau meine Rede. Und dieses, was du gesagt hast, durchhalten, wenn man das noch kurz aufbohrt, dieses liebevoll dranbleiben, ne? Mit Leidenschaft das machen, so wie du deine Formate machst. Ne? Ich bin ein riesen Fan immer noch, ich weiß gar nicht, Lanz und Precht zu imitieren.
Richard Buhr war reichlich.
Also da war ich süchtig. So.
Ja, das geht auch weiter. Das ist ja das Lustige, dass es man den Spaß und am Ende des Tages ist es gerade, wenn man das so wie ihr auch mit Menschen macht, man muss halt Menschen mögen. Wenn man Menschen nicht mag, dann sollte man vielleicht keinen Interview-Podcast machen, sondern vielleicht ganz alleine ins Mikrofon sprechen. Das heißt, es ist auch immer eine individuelle Frage, wie man, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen. Deswegen kann man da auch nicht pauschalisiert sagen, das ist jetzt gut oder das müsste man machen. Ich glaube, es gibt viele Formate und es gibt noch viele, viele Ideen für Podcasts, die es noch nicht geschafft haben. So.
Hältst du, du bist ja auch, hast ja mit Ponyvoz Production und ein Studio, du machst ja, glaube ich, auch Corporate Podcasts. Wie siehst du das Feld, Podcast für Marken? Sagst du, das ist auch schon abgegrast oder kommt drauf an?
Ja, das funktioniert teilweise sehr gut. Also ich habe jetzt im Moment gar nicht so die Zeit, weil ich möchte die Firma nicht zu groß machen, die Ponywurst, denn ich möchte keine Angestellten haben. Das ist mein großes Credo gewesen nach dem Verkauf der Firma. War so, ich möchte keine Angestellten. Deswegen, ich habe dieses Corporate Podcast auch wieder mehr oder minder als Sparte eingestellt. Aber ich habe einige Podcasts gemacht, die jetzt andere Leute weiterproduzieren, wie zum Beispiel für Pharmafirmen, um die Außendienstmitarbeiter up-to-date zu halten. Und das ist ganz toll, weil man in so einem Podcast, der so alle zwei Wochen oder einmal die Woche kommt, kann natürlich auch der neue Strategiechef sich einfach mal vorstellen, persönlich, und die Menschen sitzen im Auto und hören das, anstatt dass sie ein Jahr warten, bis sie zu dem großen Sales-Meeting in diesem Hotel kommen, wo der dann spricht und einmal auf der Bühne steht, kann der viel persönlicher sprechen. Und das haben die Vertriebsmitarbeiter am Anfang, dachten die, ah, jetzt müssen wir uns noch irgendwas reinziehen, wir müssen schon im Intranet lesen, wir kriegen jedes Mal Präsentationen, wie neue Medikamente verkauft werden sollen, also Pharmareferenten, und jetzt müssen wir noch einen Podcast hören. Das war so die erste Reaktion, bis dann so drei Folgen rauskamen und die gesagt haben, ja, okay, das ist ja das perfekte Tool, wenn ich im Auto sitze, dass ich mich weiterbilde, und dann muss ich das gar nicht erst im Intranet lesen.
Ja, sehr gut. Ne? Das stimmt total. Für Außendienst ist total geil. Das stimmt. Echt ziemlich cool. Ja.
So, und
müssen wir mal unseren Kunden gucken, dass wir mal die mit viel Außendienst, ja.
Und genau, aber das ist ja auch die Frage, ne? Also eben halt, was Podcast irgendwie sich einfach jetzt auch nochmal in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also eben halt nicht mehr so dieses, es gibt ein Interviewformat oder eben halt irgendwie ein Single Speaker, ne? Sondern auf einmal wird das zu einem Instrument für interne Kommunikation.
Ja,
ne?
Ja, ich glaube auch.
Und zwar echt erfolgreich. Ne?
Ich glaube auch für Firmen mit sehr vielen Mitarbeitern zur Weiterbildung, dass man wirklich auch Podcasts raussucht, die draußen in der Welt sind, und sagt, okay, guckt mal, liebe Mitarbeiter, das sind die fünf Podcasts, die in eurem Feld interessant sein können.
Super.
Also quasi kuratiertes Podcast-Angebot für Mitarbeiter hinstellt.
Ja.
Und sagt, guck mal, da könnt ihr euch technologisch weiterbilden. Hier ist mal was Lustiges dabei. Oder hier geht es um Umweltthemen, die auch uns als Firma betreffen.
Super.
Also dieses kuratierte Podcast hören für Mitarbeiter, das kommt auch, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr groß.
Genau. Sehr cool. Ja.
Wo wir über Entwicklung sprechen, Werbung, für mich ist es ein bisschen so, man hat versucht, Werbung fast genauso zu verwenden wie beim Hörfunk, und hat ja einfach mal so, man liefert so sein eigenes Snippet an und dann wird das in den Podcast mit eingebaut. Oder eben halt, ihr macht das auch immer sehr charmant, dass ihr einfach was von dem Unternehmen, was ihr bewerbt, zum Beispiel immer erzählt. Aber richtig neu entwickelte Werbeformate so für Podcasts und so sehe ich nicht. Siehst du da was? Hast du da irgendwie was beobachten können? Oder vielleicht auch woanders und nur noch nicht in Deutschland?
Ja, also ich glaube, dass die Podcast-Werbung, wenn sie personalisiert ist, ist ja schon das ideale Mittel. Denn man hat im Idealfall hört man einem Podcast-Host sehr lange zu, vertraut dem, sitzt jede Woche mit dem am Tisch, und wenn der dann ein Produkt gut findet und das bewirbt, dann hat das natürlich eine ganz andere Wirkung, als wenn man jetzt einen Radiospot abspielt. Also so Seidebacher Müsli zum Beispiel wäre jetzt bei mir im Podcast nicht gut aufgehoben. Also wenn ich allerdings erzähle, dass ich glaubhaft jeden Morgen Seidenbacher Müsli esse, was ich nicht tue, da würde ich dann auch keine Werbung für machen, davon mal ganz abgesehen. Eher für die Kölnflocken, vielen Dank, die können sich gerne mal melden bei mir.
Gebe ich weiter.
Dann ist das eben glaubhaft, und darum geht's eigentlich in der Werbung. Das ist da kann man das Rad, glaube ich, nicht wirklich neu empfinden. Ich glaube, dass KI noch mal ein bisschen was reinbringen kann mit Stimmen, und aber ansonsten ist das Thema eigentlich so alt wie die Radiowerbung.
Mhm. Ja. Wir kommen ja gleich zu unserem Hauptthema, aber vielleicht, was ich noch als letztes sagen will, ich bin voll bei dir. Wir suchen sehr genau aus, für wen wir was machen und wen nicht. Wir sagen lieber was ab. Da unser Podcast ziemlich spitz ist, kommen aber auch schon sehr viele richtige potenzielle Werbepartner. Und wenn es mal so ist, ich kann nicht so viel damit anfangen, aber Christoph, dann ist klar, dass Christoph die Werbung spricht und andersrum, ne? Und du hast dann eben auch teilweise Effekte, dass Leute wirklich folgen, ne? Wir hatten zum Beispiel mal für die Work Awesome Konferenz haben wir mal Werbung gemacht, da sind 80 Leute, haben ein Ticket gekauft daraufhin, 80 Leute. Also das ist ja nicht so schlecht, ne? Einmal ein Podcast und dann 80 Leute.
Ja, das ist das. Also
das entscheidende Problem ist aber, dass insbesondere durch das ganze Influencer-Marketing und übertriebene Gutschein-Couponing einfach dieses Thema Empfehlungsmarketing so gelitten hat. Und das schlägt leider auch auf Podcasts nieder, weil die Ehrlichkeit Persönlichkeit, also bei dir ein sehr persönlicher Podcast, Luffy, aber da glaube ich schon, dass das gut funktioniert, aber du hast ganz, ganz viele Podcasts. Wenn jetzt Lanz und Precht beispielsweise irgendwas empfehlen würden, hätte das eine Nullbedeutung, weil es wäre einfach die Frage, ja okay, da hat ein Unternehmen wieder viel Geld geboten, diese Empfehlung auszusprechen. Das ist einfach durch Social Media, glaube ich,
deswegen machen wir ja auch keine Werbung. Also weil Sie wissen, genau. Das wäre halt sehr unglaubwürdig auch für die Person, aber ich habe zum Beispiel das wunderbare Beispiel mit dem Blackroll-Kissen. Ich habe dieses Kissen mir schicken lassen, bevor ich gesagt habe, dass ich da Werbung zu mache. Und ich habe, sorry, dass ich jetzt Werbung für dieses Kissen mache bei euch im Podcast, aber ich habe wirklich wunderbar auf diesem Kissen geschlafen und habe das auch in der Werbung erzählt.
Ja, top. Sehr schön. Und in diesem Podcast kannst du es gerne tun, weil die Hauptzielgruppe sind Marketeers und die finden sowas großartig. Die leben alle von
Werbung. Ja, und die haben halt, da war mein Podcast noch relativ klein und da wurden über 300 Kissen verkauft und die sind nicht günstig. Also davon mal ganz abgesehen. Also der Return of Invest war halt, glaube ich, Faktor 5 oder sowas, was die bezahlt haben für die Werbung.
Super gut.
Aber auch nur, weil ich wirklich gut auf dem Ding geschlafen habe und dann eine authentische Werbung machen konnte.
Ja, sehr cool. Sehr cool. Ja, aber lass uns mal von der Formatentwicklung Podcasts zu der Formatentwicklung mit AI gefeaturete Formate, und du hast dann ja irgendwann nach deinem ersten Selbstversuch, kannst du dich selber erzeugen mit Hilfe von Midjourney, angefangen auch Bewegtbild zu machen. Du hast einen Spieletrailer für ein Spiel gemacht, für eine Variante, die es nicht gibt, die sehr für Furore gesorgt hat, und du hast dann ein wirkliches Stück hingelegt mit Oma, was war noch mal dieses Deutschland. Vielleicht erzählst du mal die Genese, Bewegtbild und wie du dich diesen beiden Projekten genähert hast.
Ja, das war auch eine Spielerei. Ich habe halt gesehen, dass ich habe so Deepfakes angefangen, Lanz und Precht irgendwelche Stimmen gegeben, und grundsätzlich war die KI-Stimme für mich halt auch wichtig, weil da gehe ich nochmal zurück zum Thema Werbung, das kennst du auch. Man spricht einen Werbespot auf, dann schickt man das an die Agentur oder den Kunden und dann sagt er, da muss ein Wort raus, oder dann kannst du hier den Satz nochmal umformulieren. Und ich wollte nicht in mein Studio dafür rennen, also habe ich gesagt, ich klone meine Stimme als erstes mal in KI. Und dann habe ich angefangen, so Worte, die kurz geändert werden, mache ich dann am Computer, und das merkt kein Mensch. Das heißt, da kommen dann kleine Änderungen, kommen dann in der KI. Und irgendwann habe ich gesehen, es gibt diese Deepfakes oder man kann das machen. Da kamen die ersten auf, und dann habe ich angefangen, so kleine Deepfakes zu machen mit Lanz und Precht, die sich gegenseitig Ballermann-Songs, Zitate an den Kopf werfen. Und irgendwann kam es so, dass man anfangen konnte, Animationen mit Tools wie Runway oder anderen Tools auf seine eigenen Midjourney-Bilder zu laufen zu lassen und da oder zu erstellen, und da das glitscht dann sehr schnell so nach 2 Sekunden immer ins Fantastische ab. Aber das wurde ja über die Zeit immer besser, und irgendwann dachte ich, ich kann eine Geschichte damit erzählen, und das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, also im Sommer 23, dass so diese Wes Anderson-Trailer kamen. So Wes Anderson macht Harry Potter, und das war alles so in KI, und ich wusste, welche Tools ich da haben sollte, nehmen konnte, und hatte die auch alle, beherrsche diese Tools. Das sind so 6 oder 7 KI-Tools, die man da beherrschen konnte. Und mir fehlte aber ein Thema. Ich wollte halt nicht nochmal Superman machen oder noch einen Harry Potter-Trailer. Und dann hatte ich Hans Siegel bei mir im Podcast, den Bergdoktor. Und dann dachte ich, wie geil ist das denn? Bergdoktor bei Wes Anderson. Und hab mich hingesetzt, hab die Bilder gebaut und hab diesen Film gemacht, hab da nächtelang dran gesessen. Ich bin nicht gut im Filmschnitt, hab mir das oder Premiere lange nicht mehr aufgemacht, weil ich immer einen Cutter hatte für irgendwelche Formate. Und dann hab ich diesen Film gemacht und hab ihm den geschickt und hab gesagt, Hans, guck mal. Und Hans schrieb zurück, ja, aber warum? Und ich sagte so, weil ich es kann.
Weil es geht.
Und dann hat den Pierre M. Krause damals gesehen, und der musste ja schon mehrfach als Model für mich dastehen, als KI-Model, weil Pierre M. Krause hat so ein ganz eigenes Gesicht, den kann man ganz toll nachbauen in KI, und dann habe ich ihm immer lustige Bilder geschickt und hat die auch gepostet. Und der hat den Film gesehen und sagte, ich mache doch dieses Format Kurzstrecke, kannst du das nicht als Wes Anderson-Trailer machen? Und dann sagte ich, ja, lass uns den SWR anrufen, die haben bestimmt Budget. Und dann haben wir den SWR angerufen und die hatten gar kein Budget. Und dann haben wir gesagt, wir machen den Film trotzdem. Und dann habe ich diesen kurzen Film gemacht von Wes Anderson mit der Kurzstrecke. Und der kam dann auch schon relativ gut an. Und dann kam GTA Sylt, war gerade der Trailer draußen. Dachte ich, wo kann ich GTA stattfinden lassen in Deutschland? Das ist ja immer in L.A. oder in New York oder Miami. Aber ich würde es mal nach Deutschland bringen. Und heute würde ich da auch in diesen Sylt-Trailer ein paar andere Sachen mit unterbringen.
Ui, ja.
Aber es ist ganz spannend, weil das wurde auch vor allen Dingen, das ist ja so groß geworden. Ich habe den ja auf Facebook geteilt und auf Instagram und er wurde dann gerepostet in einer Facebook-Gruppe und wir alle denken ja, auf Facebook sind ja nur noch unsere Eltern. Und es war aber in einer Facebook-Gruppe, ich glaube, die hieß Sylt schöner Urlaub machen, hat jemand diesen Film reingepostet und das hat die Sylter Rundschau gesehen und das in der Printausgabe ausgedruckt, ein Frame.
Also doch die Eltern.
Von da aus ging es halt los, dann hat der NDR das gesehen und hat ein Interview mit mir gemacht und die sind wirklich so mit einem iPad in die Sylter Fußgängerzone gegangen, haben meinen KI-Film denen gezeigt, wo so alte Omas stehen und sagen, ja sowas brauchen wir hier aber nicht. Und von da ging es halt los, RTL, Bild-Zeitung, alle haben drüber berichtet und der ist dann so ein bisschen viral gegangen. Das war eigentlich so, wo ich dachte, ah, guck mal, man kann Geschichten damit erzählen und da war die Technologie auch schon so weit, dass ich Autos durch die Gegend fliegen lassen konnte. Und dann habe ich noch so einen anderen Film gemacht, danach Nuns with Guns und dann kam eigentlich die Idee.
Ach ja, genau, den habe ich auch gesehen.
Dann kam eigentlich die Idee zu
was Ernsthaftes
ja,
zu machen.
Ja, ja, es war wirklich aus einer Sprachnachricht raus. Dass ich Nuns with Guns habe ich in eine Gruppe geschickt, wo so Kameraleute und Filmemacher drin sind. Und mein Freund Christian Suhr, mit dem ich den Oma-Film auch gemacht habe, der schrieb nur zurück, geil, mach doch mal was gegen die AfD mit Weidel und so. Und ich habe ihm dann eine Sprachnachricht gemacht und habe gesagt, das ist ja so ein bisschen so wie ein Firmenkunde, der einen Film von dir will über seine Firma. Der sagt, mach doch mal einen Film über meine Firma mit Mitarbeitern und so. Das ist ja, ja keine Geschichte. Eine Geschichte wäre, und dann hörte ich mich selber sagen, Nordafrika 2060, ein Science-Fiction-Trailer, ein kleines Kind fragt eine alte Frau, Oma, was war nochmal dieses Deutschland? Und während ich das sage, dachte ich, scheiße, ich muss diesen Film machen. Und beende die Sprachnachricht und kriege einen Anruf von Christian und er sagt, scheiße, du musst diesen Film machen.
Wahnsinn.
Und dann haben wir uns hingesetzt, haben gesagt, okay, aber wenn, machen wir es richtig. Ich will Anna Thalbach als die Großmutter haben. Ich möchte, dass Behzad Karim Khani den Dialog schreibt. Und dann brauchen wir auch Budget. Und dann du warst ja quasi live dabei, als ich diese Idee, Michael, als ich die entwickelt habe. Und dann habe ich innerhalb von, glaube ich, anderthalb Wochen das Budget zusammengesucht. Denn ich wollte alle fair bezahlen. Also inklusive uns, die ja 2,5 Monate an dem Ding gearbeitet haben. Ja. Das war ganz toll, dass ich wirklich sehr schnell ganz viele Zusagen bekommen habe zur Unterstützung dieses Films. Und ja, ob er jetzt am Ende was gebracht hat für die Europawahl, wollen wir da mal schauen.
Ja, also ich finde, man kann es ja von zwei Seiten sehen. Also bevor wir gleich wieder zurückkommen zum Film, die waren ja jetzt wahnsinnig viele geschockt über das Ergebnis der AfD. Ja, die hat sich verbessert, aber sie hat sich natürlich von dem Moment, wo du diesen Film gemacht hast, ja eher verschlechtert wieder deutlich, ne? Also ich glaube schon, dass du dann einen Einfluss hattest und bevor wir aber vielleicht über die politische Komponente auch reden, auch was das mit dir, was das auch für negative Dinge gebracht hat, also Negativeffekte in Social Media, würde ich gerne nochmal auf diesen Entstehungsprozess gehen, weil das natürlich hochspannend war. Du hast ja wirklich sehr offen auch, und das ist auch, ist jetzt kein New Work Podcast, aber die Art und Weise, wie du dir das Team gebaut hast, wie du Know-how genutzt hast. Du hast ja auch die Geschäftsführungskollegin von Dirk, die Mieke Hase, die du bei mir kennengelernt hast. Ihr habt euch ja sofort verstanden, mitgenutzt. Und also es ist eine ganz moderne Art, eine sehr kollaborative Art, sehr viel Wertschätzung im Umgang miteinander, sehr iterativ, modern seid ihr rangegangen. Ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, ja, ob ihr das hinkriegt und so, und war dann echt unfassbar begeistert, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Qualität ihr das gemacht habt.
Ja. Dankeschön. Ja, das ist auch, es war für alle, wir haben sehr, sehr viel nicht nur technisch daran gelernt, sondern auch im Umgang. Ich habe persönlich ganz viel gelernt, auch darüber, welche Sprache man sprechen muss, um Integration richtig darzustellen, auch niemanden dabei auf die Füße zu treten, denen man nicht auf die Füße treten möchte. Und deswegen war mir das auch wichtig, dass das Team so divers wie möglich da aufzustellen. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war sehr stressig, aber ich glaube, am Ende ist da was Tolles entstanden.
Aber während ich das so geguckt habe, und ich war auch ein totaler Fan vom ersten Moment an, und ich habe das sofort durchgelobt, da wusste ich noch gar nicht, dass Mieke, ich habe mich gewundert, warum Koi da drin ist, ihr Avatar, und ich wusste gar nicht, dass Mieke mitgemacht hat, aber ich war sofort ein Fan. Mir sind aber, eine Sache ist mir aufgefallen, wo ich gestutzt bin, und das wirst du mir gleich eine ganz tolle Antwort geben können, das ist nämlich, alles ist KI. Aber zum Beispiel, du hast Anna Thalbach als eine wundervolle Schauspielerin und Sprecherin genommen für die Stimme und keine KI-Stimme.
Ja.
Warum?
Weil ich das, die Stimmen noch nicht so modulierbar sind, dass du wirklich tiefe Gefühle damit reinbringst. Also die Tools, mit denen ich da arbeite oder die ich kenne, die jetzt einigermaßen bezahlbar sind. Ich glaube, Tonstudios und Filmstudios arbeiten da schon mit ganz anderen Technologien, die bezahlbar sind für mich, wo man nicht Tausende investieren muss, um da irgendwelche Sprachmodelle aufzubauen und Stimmen zu trainieren. Die können diese Emotionen noch nicht rüberbringen. Und ich habe bei der Großmutter, weil ich Anna eben auch kenne, war bei mir als erstes, ich möchte Anna Thalbach da drin haben. Und ich wollte das ja auch mit Menschen machen. Ich wollte ja auch, dass gewisse Elemente von Menschen gemacht wurden. Ich hätte mir das Skript ja auch nochmal selber aufschreiben können und das von ChatGPT schreiben lassen wollen. Aber ich wollte, dass das Behzad Karimkhani macht, weil ich mag, wie er schreibt. So, und
also ChatGPT kann nur wunderbare Intros von Podcasts über Leute wie Andreas Loff machen,
ja,
das, aber glaube ich noch nicht solche Drehbücher.
Ja, ich glaube, es geht aber schon, aber ich glaube, was der Trick ist, ist ja auch zu sagen, KI ist nicht der Feind, KI ist der Kollege, und es ist ja eher Augmented Intelligence, also du nutzt sie da, wo du sie willst, und da, wo du aber die persönliche Note hast und reinbringen willst, nutzt du die, ne? Also du nutzt beides.
Genau, es sind ja auch KI-Stimmen dabei, also die Arzthelferin und die Oma, die sind mit KI-Stimmen gesprochen worden, weil das viel einfacher war und auch da emotional gepasst hat. Aber über die Länge von so 3 Minuten, was jetzt sich kurz anhört, hätte die KI-Stimme nicht getragen.
Na, weißt du, ich habe die Frage ja bewusst gestellt, weil ich gehofft habe, dass du sie so beantworten wirst. Weil ich finde ja bei, dass das Thema KI wahnsinnig, also finde ich nicht, sondern es ist schwer zu ignorieren, sich wahnsinnig schnell entwickelt und auch total tolle Erfolge hat. Aber ich finde es auch schön, wenn man zum Beispiel nochmal diesen Unterschied macht und sagt, noch geht es nicht in der emotionalen Tiefe, und man nimmt dafür einfach auch wieder Mensch. Weil es hat schon auch etwas ganz Besonderes. Und dabei möchte ich nicht ignorieren, dass das sicherlich auch sehr schnell gehen wird, dass man auch sehr emotional werden kann mit den Stimmen, mit der Technologie. Aber ich fand es in diesem Projekt sehr schön. Der zweite Punkt, den ich dabei hatte, war, du hast gesagt, das Projekt hat trotzdem 2,5 Monate gedauert. Also während jetzt schon eher korportiert wird, 1-Minuten-Videos mit Sora lassen sich ja mit einem einfacheren Prompt einem Text eingeben. Aber wenn du, glaube ich, richtig Kunst machen möchtest, das richtig machen möchtest, wenn du ein Team koordinierst, dauert oder sollte auch ein KI-Projekt halt eben seine Zeit brauchen dürfen, nicht?
Ja.
Also ist schon wichtig, ne?
Sagst du erstmal, Andreas, dann habe ich auch noch ein paar Take.
Ja, es ist folgendermaßen. Also der ganze Entstehungsprozess, also der geistige Entstehungsprozess des Textes und der Bilder, da ist natürlich auch viel Diskussion dabei gewesen. Ne? Also viel Zeit ist da reingeflossen, auch die richtigen Bilder zu finden. Und das ist natürlich genau das, was gar nicht der Filmschnitt und das Produzieren der Bilder, sondern einfach, was wollen wir eigentlich darstellen, was wollen wir für eine Geschichte darstellen, das hat schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Das reine Bauen des Films mit Filmschnitt, das waren dann eher 2,5 Wochen, aber insgesamt mit Finanzierung von der Idee bis zum Ende und wie machen wir die Content-Ausspielung, das waren so 2,5 Monate, die wir uns dann aber auch Zeit genommen haben. Ne? Also man hätte es auch viel schneller machen können, aber eben Termine zusammensitzen. Bei einigen Sachen muss man mit Menschen auch, kann das nicht remote machen. Also Christian und ich haben hier 2 Wochen zusammen am Tisch gesessen, weil man gucken muss, wie bewegt sich da was, wie kann man das in Schnitt packen. Da wäre so viel Zeit drauf gegangen, wenn man das remote hätte versuchen wollen. Da müssen Menschen zusammensitzen, ja.
Also ich... Ja, aber ich sehe so ein extremes Geschwindigkeitspotenzial auf uns zurollen, weil es wird dann irgendwann auch die KI geben, die das Thema Schnitt sowas von erleichtert, ne? Und du baust jetzt schon mit 6, 7 KI-Programmen das zusammen. Also für mich mein Schockmoment war, als Mieke, über die wir schon gesprochen haben, Mieke hier bei der Luft, Gründerin, Mitgründerin, Kreativgeschäftsführerin, die hat mal ein Projekt quasi gemacht, was ein berühmter Fotograf vor vielen, vielen Jahrzehnten schon mal gemacht hat. Richard Avedon hat so eine ikonische Fotografie-Serie, ich glaube im Mittleren Westen gemacht, wo er Amerikanerinnen und Amerikaner fotografiert hat. Hat ein halbes Jahr dafür gebraucht. Und Mika hat gesagt, das war meine Inspiration, und hat dann ihre KI-erstellten Bilder gezeigt hintereinander. Ich weiß nicht, ob es 100 waren oder 50, aber es waren auf jeden Fall viele. Und es war absolut abgefahrene Qualität. Und dann sagt sie, ja, und ich habe 6 Stunden dafür gebraucht.
Ja.
So, und da, na, also klar, bewegt ist noch was anderes. Aber was ich sagen möchte, ist, die Geschwindigkeit, in der diese Modelle bestimmte Arten von Arbeit machen können, ist schon erstaunlich. Und das wird Einflüsse auf unsere Art zu arbeiten haben. Das ist so, oder hat es ja jetzt schon.
Definitiv. Genau, nur zu dem Prozess eines Projektes gehört halt ja eben nicht nur das Schießen eines Fotos zum Beispiel. Nein, weil überleg mal, wie lange wird bei einem Studio eingeleuchtet, ne?
Ja, klar.
Und nachher kommst du hin, drückst einmal drauf und hast irgendwie Newton. Ja. Aber auch hier natürlich, du sagst in 2 Wochen, also habt ihr das Ding durchgepromptet, aber natürlich gehört ja auch dieser Prozess Drehbuch, die Diskussion darüber, ja, ne? Diese Einigkeit finden. Also deswegen fand ich das ganz schön, dass man zu sagen, dass es eben halt nicht alles so KI gemacht, sofort schnell gehen muss.
Es ist natürlich auch noch ein Faktor dabei, den ich immer den Kniffelfaktor nenne. Wenn ich ein Bild erstellen möchte und eine Vision von einem Bild habe, dann ist das auf eine gewisse Art komplex. Und dann ist es immer die Frage, die ich immer gestellt bekomme, wie lange brauchst du für so ein Bild? Die beantworte ich meistens mit, wie lange brauchst du, um einen Kniffel zu würfeln? Und je komplexer das Bild wird, wenn es dann 2 Personen werden, die man darstellen wird, oder 3 Personen oder 4 Personen. Ich habe neulich ein Bandfoto gemacht, wo alle so ähnlich aussehen sollten. Und je mehr Personen da reinkommen oder Komplexitätstreiber, wenn man da noch einen Elefanten drin haben will, dann wirft man immer einen Würfel mehr in diesen Kniffelbecher.
Ja.
Und es wird immer schwieriger. So, und das ist jetzt, man hat das Bild vielleicht erstellt und dann möchte man das animieren. Das ist eigentlich nochmal 5 Würfel in den Becher reinwerfen. Und
ja,
da ist es der Prozess im Moment immer noch so lang, weil man so oft probieren muss, bis man das richtige Ergebnis bekommt. Und je komplexer das wird, also mit der Animation, desto mehr muss man würfeln.
Lass uns jetzt nochmal auf das Ergebnis. Der Film war fertig, der Film wurde gelauncht und es gab ja relativ schnell ziemlich viele Reaktionen, ganz viele, ganz tolle, positive Viralität, Medien haben es aufgegriffen. Hast du damit gerechnet, was passiert ist? Hast du einkalkuliert, dass auch bestimmte Bevölkerungsgruppen oder eine sich ganz mies verhält?
Ja, also damit haben wir gerechnet von vornherein, weil wir das natürlich, Besat kennt das natürlich schon, der ja auch so ein paar kleine Shitstörmchen schon hatte, und wir waren uns ziemlich sicher, dass das A viral gehen wird, alleine schon durch die Verbreitungsmacht der Co-Produzenten, die wir da hatten, die das alle unterstützt haben und mitgeteilt haben, der Presse, die ich am Anfang schon mit reingeholt habe. Und ich wusste auch, dass es garantiert Beschimpfungen und ich sag mal, nicht so schöne Kommentare geben wird. Mit Morddrohungen hatte ich jetzt nicht gerechnet, die waren so ein bisschen überraschend, und auch die denkt man bei der ersten so, ja, ach, dann habe ich jetzt auch mal eine. Aber wenn das so massiv auf einen einprasselt, wurde mir relativ klar, warum man bei den Marines unter anderem so schlecht behandelt wird, damit man nicht bricht. also die Marines, da gibt es ja diese Übung, wo 10 Leute um einen rumstehen und einen anschreien, was man für ein Verlierer ist und Versager, weil das macht was mit einem. Also egal wie stark man eigentlich ist und mental darauf vorbereitet ist, wenn es dann kommt, so eine Welle, dann nimmt einen das schon mit. Das ist jetzt nicht so, dass ich Angst hatte, aber es ist schon so, dass man zwischendurch, ja, man kriegt richtig schlechte Laune. Also ich habe wirklich so ein paar Tage richtig schlechte Laune gehabt. Ich habe dann auch mich selber erwischt, dass ich die Tür abends nochmal extra abgeschlossen habe und ja, also einige Mails. Ich habe auch einige Anzeigen bei der Polizei losgelassen, wegen, es gab direkte Morddrohungen, indirekte Todesdrohungen. Das war schon relativ hart. Ich musste irgendwann die YouTube-Kommentare ausmachen, weil das ging relativ schnell. Nachdem Karl Lauterbach das Ganze geteilt hat, hat es dann, ich wollte gerade Achim Reichel sagen, aber es war Julian Reichelt hat es geteilt. Und dann war es auch bei dem Martin Sellner in der Telegram-Gruppe. Und
die haben das bestimmt beide auch mit liebevollen Kommentaren versehen.
Ja, das ging vor allen Dingen los wie eine koordinierte Aktion. Das ging innerhalb von einer Stunde, war sozusagen, und man kann ja über die Rechten sagen, was man will, die sind verdammt gut organisiert. Das ist, da wird eben nicht diskutiert, sondern da wird gesagt, so, da gehen wir jetzt mal hin und kommentieren das. Und disliken das, und dann haben natürlich auch ganz viele Leute das kopiert und auf eigene Plattformen hochgestellt und da nochmal böse Kommentare reingeschrieben, und ach, das war, ja, es war spannend, also eine spannende Erfahrung.
Ja, schrecklich. Ja, sag mal, 500.000 Views bei YouTube, was aber nur, glaube ich, ein Bruchteil darstellt, weil es auch enorm geteilt und auch geklaut wurde. Irgendwann habe ich mal einen Post von dir gelesen, wegen dem sagt wenigstens, wo es herkommt, weil es irgendwie extrem viel Downloads hatte, ne? Und dann weiter verteilt. Hast du irgendwie eine Ahnung? Habt ihr irgendwie mal hochgerechnet, wie viele Menschen es sehen durften?
Ja, also über unsere Kanäle sind es, glaube ich, insgesamt jetzt 1,7 Millionen Mal. Also über YouTube, über Instagram von ein paar der Co-Produzenten, relativ viel auf LinkedIn auch. Da kann man ja zumindest anhand der Impressionen hochrechnen, wie oft der Film dann gezeigt wurde. Wir sind momentan bei 1,7, und das steigt immer mal wieder. Es gibt immer mal wieder einen Peak, wo das aktuell wurde. Jetzt zur Europawahl wurde es dann nochmal aktuell. Also ich denke mal, 2 Millionen werden wir irgendwie dieses Jahr noch schaffen. So, das kommt dann immer mal wieder, irgendjemand teilt's. Jetzt ist es gerade auf TikTok über irgendeinen Kanal viral gegangen, auch niemand von uns. Bei uns wurde es komplett ignoriert. Und da sind jetzt auch nochmal 300.000 irgendwie auf TikTok von irgendjemanden drin. Das lassen wir dann auch drin. Also am Anfang bin ich ja da hinterhergegangen, hab gesagt, die sollen das alle bei uns gucken und nicht den Content einfach klauen. Weil es ist einfach, klar, ja, wir haben da viel Arbeit reingesteckt, dann ist es auch sehr gut, wenn das im Algorithmus bei uns im YouTube nach oben steigt.
Ja, ja, klar. Aber es ist, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen, das so zu machen.
Ja, und dementsprechend, also ich denke, wir werden da, vielleicht sind wir schon bei 2 Millionen bei den ganzen geklauten Contents, die da noch zukommen.
Ja, ja, ja.
Aber das ist schon, finde ich, ein relativ großer Erfolg heutzutage.
Super. Cool. Nee, echt Gratulation dazu. Wir könnten noch ewig so weitermachen, weil du hast doch das Europa-Projekt gemacht für Joko und Klaas und Florida. Wir sind gespannt. Wahrscheinlich wirst du auch zur Bundestagswahl schon vorbereiten fürs nächste Jahr. Und ich glaube, da geht noch so, werden wir so einiges sehen, oder? Einiges an Pony.
Ja, im Moment.
Oder sagst du jetzt, nee, die Richtung reicht mir jetzt. Ich mache jetzt erstmal wieder noch ganz mit Nans.
Also es gibt Projektanfragen. Im Moment bin ich aber auch sehr viel im Research, denn es gibt ein paar sehr schöne Tools, die gerade rausgekommen sind, um zu gucken, wie man noch Animationen macht. Also Stichwort Luma. Zora ist ja noch nicht frei, aber Luma ist jetzt letzte Woche rausgekommen. Mhm. Ich durfte da auch in der Beta, vorher in der geschlossenen Beta, ein bisschen mit rumspielen. Und jetzt ist es quasi die offene Beta. Und das ist schon sehr beeindruckend. Aber ich warte noch auf das richtige Projekt oder die richtige Idee. Im Moment darf ich auf Bühnen gehen und davon erzählen. Das ist auch ganz schön. Das will ich dieses Jahr so ein bisschen ausweiten, dass ich auf Konferenzen mal erzähle, dass ja das auch nur ein Tool ist, mit dem man Geschichten erzählen kann und es eigentlich um die Geschichten geht.
Wenn wir jetzt mal auf die Schauspielbranche gucken, auf Filmproduktionsstudios und dann auch in einer weiteren Betrachtung auf das, was wir so teilweise mit unserer Agentur auch noch machen, bewegt Bild, Film, aber bleiben wir mal bei den Hollywood-Studios. Was glaubst du, wann wird es den ersten komplett animierten 90 Minuten KI-Film geben, der Blockbuster wird?
Da ist bei mir die Frage, ist der von einer Firma gebaut oder von einem einzelnen Menschen?
Krass, gute Frage, ja.
Ja, weil ein einzelner Mensch, sage ich, wird innerhalb der nächsten 5 Jahre, wird es jemanden geben, so wie mich. Ich werde das wahrscheinlich nicht sein, vielleicht wird das ein Mädchen in Südkorea sein. Innerhalb der nächsten 5 Jahre da komplett alleine mit der künstlichen Intelligenz eine Geschichte schreibt und den umsetzt. Und das wird über welche Vertriebsmöglichkeiten auch immer ein weltweiter Blockbuster werden. Mhm. Vielleicht kommen die Studios dem Ganzen zuvor und werden einen komplett KI-animierten Film als Studio rausbringen. Aber ich glaube, es wird innerhalb der nächsten 5 Jahre einen einzigen Menschen geben, der das zu Hause an seinem Computer ganz alleine macht.
Es gibt eine ähnliche Prognose, ich weiß gar nicht, wer die gestellt hat, dass es innerhalb der nächsten 5 Jahre das erste Unicorn geben wird, also die erste Firma, die 1 Milliarde in der Bewertung ist, die von einer Person alleine aufgebaut und geführt wird. Das fand ich auch spannend.
Ja, vielleicht ist es ja die Ponywurst Productions,
man weiß es nicht. Du wolltest doch
den ersten Ponywurst-Film.
Wir gönnen es dir, weil du immer neugierig bist und auch wenn eingangs ChatGPT vielleicht ein bisschen übertrieben hat, aber ich glaube, es genau diese Bereitschaft zur ständigen Veränderung, ständige Neugierde, neue Dinge auszuprobieren, aber auch mal zu zeigen, dass man so ein Thema wie KI auch für Verantwortung nutzen kann, wie für das Oma-Projekt. Großartig. Toll, was du da machst. Bleib so neugierig.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ja.
Und die CMOs, die jetzt zuhören und Marketingleute, ruft ihn ruhig mal an.
Ja, absolut.
Mit ihm. Ja.
Vorträge habt ihr gehört?
Ja. Immer auf,
vielleicht machen wir mal was Projekte zusammen.
Immer auf ponywurst.com, da kann man mich anschreiben. Ganz toll. Vielen Dank für die Einladung. Das war jetzt die Abmoderation, ne?
Das war eine Abmoderation. Ja. Weißt du was? Weil
wir sind schon 17
die Zeit
Minuten
ist gelaufen.
Das ist so unfassbar. Das ist so kurzweilig gewesen. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Ich habe euch zu danken.
Hier ist eine knallharte Tür von draußen und von drin.
Sehr gut. Danke.
Wir machen über eine Fortsetzung.
Vielen Dank.
Danke dir.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank an Dorian Richter für das Sounddesign, Aufnahmeleitung, Schnitt und so viel mehr. Wir freuen uns heute schon auf die nächste Ausgabe in 2 Wochen.